Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, heute wollte ich mit so einer kleinen zweiteiligen Predigtreihe beginnen. Der erste Teil ist heute natürlich und der ist so überschrieben, eine lange Überschrift, sage ich mal, als Schwache in Freiheit und Verantwortung miteinander in Christus leben. Oder kurz gefasst, wie es da steht, miteinander leben. Der zweite Teil kommt dann am 10.3. über den Text aus 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27, wo es um den geistlichen Kampf geht. Und der heißt dann, gemeinsam kämpfen. Zusammengefasst lautet die Predigt also von heute und vom 10.3. miteinander leben, gemeinsam kämpfen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet vorher sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute mit uns reden möchtest. Und wir danken dir, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass dein Heiliger Geist anwesend ist und dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast. Herr, nimm alles weg, was uns hindert, ganz für dich da zu sein, ganz auf dich zu hören. Danke für diese heilige Zeit, die wir hier gemeinsam haben. Amen. Ja, Davids Predigttext vom vorigen Sonntag endete ja mit Vers 6. Und ich fange mit dem Vers einfach nochmal an. Das ist sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt in diesem ganzen Kapitel. Und ich lese Ihnen mal, so wie er hier steht, nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Ihr Lieben, das ist doch wunderbar, ne? Wenn man zu so einem Vers mit vollem Herzen Ja und Amen sagen kann, oder? Aber anscheinend gab es in Korinth Gläubige, die das noch nicht so ohne weiteres konnten. Und ich vermute mal, dass es auch nicht nur in unserer Gemeinde, sondern weltweit in der Gemeinde Gottes Gläubige gibt, die so manche Aussage aus der Bibel nicht so ohne weiteres bejahen können. Wir haben ja immer wieder damit zu kämpfen, so ein Bekenntnis aus Vers 6, so wie es hier steht, nicht nur zu bejahen, sondern auch unser ganzes Leben danach auszurichten. Und Paulus nimmt das ja auch in dem Vers 7 später auf, indem er schreibt, dass noch nicht alle die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen haben. Paulus kannte sein eigenes Glaubensleben und er kannte auch das Glaubensleben seiner Begleiter. Er kannte einige der Apostel und wusste um deren Kämpfe im Glauben. Und ihr Lieben, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess im Glauben, bis ich persönlich zu etwas sagen kann, für mich steht fest, das. Und manchmal ist es so, dass so eine Aussage und so ein Bekenntnis in einem Gläubigen wächst und reift. Überlegt einfach mal, wie lange die Jünger Jesu, die Apostel gebraucht haben, bis sie sagen konnten, für uns aber steht fest. Ich will das kurz am Beispiel der Auferstehung Jesu deutlich machen. Ihr kennt die Geschichte oder viele von euch, ja? Da war erstmal ungläubiges Staunen. Da gab es ein wildes Gerenne zum Grab und zurück. Man hat sich verbarrikadiert. Fragen, Überlegen und Zweifel. Bis es soweit war, dass einige der Apostel sagen konnten, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das steht jetzt für mich fest. Und dann ist er ja noch Thomas, der Jünger, der Spezielle, ne? Ha! Ihr könnt mir viel erzählen. Für mich steht das aber noch nicht fest. Für mich steht das erst dann fest, wenn ich Jesus selbst gesehen habe. Ja, wenn ich ihn angefasst habe. Ich will es genau prüfen. Ich will es genau wissen. Vielleicht waren die anderen Jünger dann ein bisschen traurig oder vielleicht waren sie auch sauer. Mensch, Thomas, zweifle nicht. Er hat ja nicht umsonst den Beinamen der Zweifler, ne? Kannst du uns auch mal glauben jetzt? Wir haben Jesus schließlich schon gesehen. Und wie ist Jesus mit Thomas umgegangen? Er ist ihm selbst erschienen. Und Thomas durfte sich ganz davon überzeugen, dass es Jesus war. der Auferstandene. Und dann stand für ihn fest, mein Herr und mein Gott. Also Jesus hat da ganz seelsorgerliche Überzeugungsarbeit geleistet. Und insofern ist Vers 6 auch ein wichtiger Vers für uns hier in diesem Kapitel. Das ist so ein Merkvers oder goldener Vers, wie wir bei den Kindern sagen würden, weil der nämlich einerseits theologisch, also hinsichtlich der Lehre von Gott, nicht nur bemerkenswert, sondern auch merkenswert ist. Das ist aber auch ein ganz seelsorgerlicher Vers, der hier steht. Denn Paulus möchte die Korinther ganz liebevoll von etwas überzeugen. Ihr lieben Korinther, es gibt nur einen Gott, von dem alles kommt und für den wir und ihr geschaffen seid. Ihr lieben Korinther, es gibt nur einen Herrn Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und wir haben das ewige Leben in ihm. Deswegen habt keine Angst vor den Götzen. In Vers 4 schreibt Paulus ja sogar, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und somit konnte das Götzenopferfleisch und das Essen davon auch keine Wirkung haben, weder zum Guten noch zum Bösen. Auch für uns Christen soll dieser Vers ja eine Ermutigung sein. Ihr lieben Christen in Bonn oder auch weltweit, es gibt nur einen Gott und einen Herrn Jesus Christus, fürchtet euch nicht, habt keine Angst vor. Ja, und jetzt kommt ja die spannende Frage, wovor eigentlich, ne? Denn das Thema Götzenopferfleisch, das ist ja nicht so gerade unser Thema. Das ist so in unseren Zeiten und Kreisen nicht so verbreitet. Man könnte aber auch beliebige andere Begriffe hier einsetzen und den Umgang damit, zum Beispiel Alkohol oder Karneval, Film und Fernsehen, Handy, Internet, politische Situationen, finanzielle Situationen. Alles kann einem Stück weit Angst einjagen. Oder es kann auch alles zum Götzen erhoben werden. Manches erleben wir ja. Sogar das Thema Fleisch ist ja ganz aktuell, ne? Wieder, da wird ja fast zur Religion schon wieder gemacht. Soll ich jetzt Fleisch essen? Soll ich vegetarisch essen? Darf ich nur noch vegan essen? Ja? Ihr merkt, das ist gar nicht so weit weg von uns, das Thema. Und deswegen war es Paulus natürlich wichtig, den Korinthern seelsorgerlich zu helfen. Und deswegen schreibt er natürlich über ein spezielles Thema. Gleichzeitig aber will er ihnen auch und auch uns seelsorgerlich helfen. Und er will uns helfen im Umgang miteinander. Und deswegen ist die Predigt auch überschrieben mit dieser Überschrift Miteinander leben. Vielleicht können wir den Text schon mal einblenden, bitte. Ich möchte noch mal im Zusammenhang vorlesen. Ich weiß nicht, ob es so ganz gut zu sehen ist, aber ich lese es auf jeden Fall noch mal vor, damit alle ihn hören. Auch nach der neuen Genfer Übersetzung, ab Vers 7. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis, also Vers 6, das ist der Bezug dazu, gezogen. Manche haben sich bis heute noch nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit die Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde, und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis ja auch berufen fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Diese Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Und ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Als ich mit der Vorbereitung für die Predigt begann, habe ich mir den Text erstmal so markiert. Und deswegen sind auch die Farben hier. Das ist nämlich eine gute Methode, sich mal so ein bisschen Überblick zu verschaffen über den Text. Was ihr hier blau seht, sind so Sachaussagen. Die sind eher objektiv zu sehen. Rot ist eher eine negative Aussage und grün natürlich als Gegenteil dann eine positive Aussage. Und das springt einem schon farblich direkt wieder ins Auge, was uns ja die ganzen Wochen in der Gemeinde in Korinth schon bewegt und begegnet. Das ist nichts Neues hier. Es stehen sich zwei Positionen gegenüber, ja, und das ist auch ganz normal in der Gemeinde gewesen. Es gab unterschiedliche Parteiungen auf einmal. Wir haben das ja alles noch in Erinnerung vielleicht, die, die sich zu Apollos hielten, zu Paulus, zu Christus. Es gab Christen, die aus den Juden gläubig geworden waren und es gab Christen, die aus den Heiden, also den Römern, den Korinthern, den Griechen, überall aus dieser ganzen Welt, die damals bekannt war, die langsam Christen wurden. Und da war es ja klar, dass man sich in vielen, vielen Punkten unterscheidet. Gelb herausgehoben ist hier der Begriff, das hat Andreas ja gerade schon gut erläutert, um den es in diesem Abschnitt ganz besonders geht. Und das ist eben halt das empfindliche Gewissen. Die Elberfelder übersetzt auch das schwache Gewissen. Man könnte auch sagen, dass man von etwas nicht ganz so überzeugt ist. Paulus geht es hier also insbesondere um eine Gruppe von Christen, die ein empfindliches Gewissen haben. Und ihr Lieben, es gibt sie also, die Christen, die noch nicht die volle Konsequenz, noch nicht die volle Erkenntnis einer biblischen Lehre haben. Sie glauben an Gott, sie glauben an Jesus Christus und sie sind erlöst. Sie haben Erkenntnis dazu, aber sie ist noch nicht so ausgeprägt wie bei anderen. Und dadurch sind sie auch noch nicht so ganz so frei wie andere in Christus. Hier in diesem konkreten Fall belastet sie das Thema Götzenopferfleisch. Götzen, Götzendienste und das Essen von diesem Opferfleisch, das waren ganz konkrete Handlungen in Korinth. Die ganze Stadt, das Leben dort, war durchsetzt von Kulthandlungen für diese Götzen. Die Menschen hatten jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, damit gelebt. Ja, die hatten ja nicht nur damit gelebt, die hatten auch mitgemacht. Und vielleicht haben sie es von klein auf als Kinder alles gelernt dazu. Es war für sie selbstverständlich gewesen, dass diese Götzen existieren, dass sie daran glauben, dass sie geehrt wurden und dass alle Ereignisse und Erlebnisse in ihrem Leben auch mit diesen Götzen in Verbindung gebracht wurden. Und ihr Lieben, sollte Paulus diese schwachen Gewissen dafür tadeln? In dem Abschnitt kann man erstmal keinen Vorwurf darin entdecken. Da steht nichts über eine Verurteilung derjenigen, die ein schlechtes Gewissen haben. Und ihr Lieben, haben wir das nicht alle ein Stück weit ähnlich erlebt? In welchem Umfeld sind denn wir groß geworden? Was hat uns geprägt? Unsere Familien? Welche Traditionen haben die uns mitgegeben und in welchen Traditionen leben wir vielleicht heute noch? Wie sehr beeinflusst das alles noch unser Herz, unser Gewissen, unser Denken und auch unser Handeln? Wir unterscheiden uns also gar nicht großartig von den Korinthern. Und wollen wir dafür getadelt werden? Vielen von uns macht der Umgang mit ganz alltäglichen Dingen Probleme. Eines davon habe ich ja vorhin schon aufgezählt. Und deswegen ist es Paulus wichtig, und deswegen ist der Vers 8 auch grün markiert, da kommt nämlich erstmal ein weiterer Zuspruch an uns alle. An diejenigen, die sich mit dem Essen von Götzenopferfleisch schwer taten oder die sich heute mit irgendwelchen Dingen schwer tun. Nun hat das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, schreibt er an die Korinther, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Aber er schreibt wir. Und das ist deswegen eine grüne und damit positive, sachlich ermutigende Aussage. Paulus nimmt ja auch die Aussage von Jesus auf, der ja sagt, was wir essen, Das kann uns überhaupt nicht verunreinigen. Wir können uns vielem oft nicht entziehen. Insbesondere dann ja nicht, wenn wir auch berufstätig sind. Aber diese Dinge wie Handy, Internet und anderes, die haben erstmal keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott, ob wir es benutzen oder nicht. Wir haben die Freiheit, es zu tun. Aber, fügt Paulus hinzu, immer mit Rücksicht auf die anderen. Paulus schreibt im Umgang zueinander oder miteinander eindeutig in Vers 9, doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Es gibt also Einschränkungen in unserem Umgang mit manchen Sachen. Wir haben Freiheiten, aber wir haben keine grenzenlosen Freiheiten. Wir haben Einfluss auf andere und deswegen haben wir auf sie zu achten. Das ist das gleiche alte Thema, ganz am Anfang der Bibel, die gleiche alte Frage von Gott an Kain. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Und die Antwort Kains? Bin ich der Hüter meines Bruders? Also man könnte das auf heutige Dinge, auf heutigen Text übertragen. Bin ich verantwortlich für meinen Bruder, für meine Schwester? Ja, sagt Gott zu Kain. Und ja, schreibt Paulus den Korinthern und auch uns. Ja, wir sind füreinander verantwortlich. In Vers 9 heißt es, und deswegen ist das da noch mal ein bisschen herausgehoben, und doch ihr müsst darauf achten. Und da ist ja die spannende Frage, wer ist denn ihr? Die erste Gruppe, die in diesem Text eine wichtige Rolle spielt, sind ja diejenigen mit dem empfindlichen Gewissen. Das zweite, dieses ihr, das ist der Text, an den dieser Brief geht, das zeigt eine zweite Gruppe auf. Das sind diejenigen, die schon in Freiheit leben. Das schreibt er ja auch in Vers 9. Ihnen macht das Essen von Götzenopferfleisch nichts aus. Sie haben die Erkenntnis aus Vers 6, ein Gott und ein Jesus Christus, und setzen die in ihrem Leben um. Und deswegen schreibt Paulus ja auch, dass sie in Freiheit leben. Direkt im Anschluss schreibt er ihnen aber auch, dass sie kein Hindernis für die schwächeren Geschwister sein sollen, damit diese nicht zu Fall kommen. Interessanterweise zeigt Paulus in Vers 10 noch eine weitere Gruppe auf. Vielleicht können wir die nächste Folie schon mal einblenden, bitte. Die man als superstarke Christen bezeichnen könnte. Das sind diejenigen, die haben nicht nur die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, sondern die können sogar in den Tempel der Götzen gehen, an den Gottesdienst oder Opferdiensten teilnehmen und an diesem Opfermahl teilnehmen. Dazu fühlen sie sich vollkommen berechtigt. Die sind sozusagen superfrei. Ist das aber auch gut für die anderen? Ist das gut für die Schwächeren? Wenden wir uns doch mal kurz diesen drei Gruppen zu, die sich heute noch in Gemeinden und christlichen Werken finden, und hören wir mal, was Paulus ihnen heute zum Thema zu sagen hat: Miteinander leben. Ihr seht die drei Gruppen, die sind ganz bewusst auf dieser Folie, auch mit den Versangaben. Und ich fange mal von hinten an. Die Gruppe der Superstarken. Der Begriff kommt in der Bibel gar nicht vor, ne? Das ist ja klar. Also den habe ich mir auch nicht ausgedacht. Aber interessanterweise benutzt Paulus den mal in einem ähnlichen Zusammenhang. Und zwar gibt es im Kapitel, im zweiten Korintherbrief, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen... Ich habe den gefunden in einer Erklärung zur Lutherbibel und ich fand ihn auch treffend. Gemeint sind damit nämlich die Christen aus Vers 10 bis 12, also die ich gerade geschildert habe, die sogar an den entsprechenden Gottesdiensten teilnehmen können. Können wir mal die nächste Folie kurz einblenden? Ja. Und ihr seht hier 10 bis 12 vor euch und da ist schon zu sehen, dass das überwiegend rot markiert ist. Das sind also eher negative Aussagen, die Paulus da macht. Und wir müssen uns das jetzt mal aus der Sicht der schwächeren Gemeindemitglieder, der schwächeren Christen in Korinth vorstellen. Wie penetrant das für die gewesen sein muss. Die konnten das Fleisch aus Gewissensgründen gar nicht essen. Und die anderen in der Gemeinde, in der gleichen Gemeinde, die Superstarken, die waren sogar bei den Zeremonien im Tempel dabei. Dadurch gerieten die Schwächeren unter Druck und in Zugzwang. Paulus stellt deshalb ja auch eine rein rhetorische Frage: Meint ihr, die anderen werden durch euer Verhalten im Glauben gefestigt? Also vielleicht haben sie das gewollt, haben es versucht und haben ihnen gezeigt, man kann so super frei sein, man kann auch an den Götzenopferdiensten teilnehmen, man kann das alles machen. Aber Paulus stellt fest, nein, und das ist ganz eindeutig, was er hier schreibt, ihr helft nicht zum Glauben. Ihr verführt andere, gegen ihre Überzeugungen zu handeln. Euer Verhalten wird den Schwächeren zum Verhängnis. Das gute Gewissen, was der Andreas vorhin kurz erläutert hat, wird damit eigentlich zum bösen Gewissen. Das Schlimmste aber ist, schreibt Paulus, dass ihr in eurer Rücksichtslosigkeit letztlich an Jesus selbst sündigt. Paulus hat diesen Begriff dieser Überhöhung, dieser Begriff super, auch selber benutzt. In 2. Korinther 11, Vers 5, da schreibt er nämlich gegen die sogenannten Superapostel. Eigentlich steht da im Griechischen der Begriff Hyper, der wird allgemein auch mit hoch oder bedeutender Apostel übersetzt. Und Paulus meinte damit Menschen in der Gemeinde in Korinth, die als falsche Irrlehrer, als falsche Apostel auftraten. Ja, die waren voller Erkenntnis und voller Wissen. Sie waren eindrucksvoll, sie waren mächtig, wortgewandt. Aber sie waren überhebliche Selbstdarsteller. Und was das Problem war, das kommt ja in dem Brief auch immer wieder zum Ausdruck, im 1. und 2. Korintherbrief, die waren überaus präsent in der Gemeinde von Korinth, während Paulus ja nicht dort war zu der Zeit. Er schrieb ja die Briefe dorthin. Deswegen finde ich es so schön, dass in den ersten 5 Versen, das Kapitel, das hat David ja letzte Woche gepredigt, dieser ganz wunderbare kurze Satz steht zum Thema Wissen und Erkenntnis. Wissen bläht auf, die Liebe aber baut auf. Anstatt also in Liebe und Verantwortung mit den schwächeren Geschwistern umzugehen, wurden die Superstarken zum Anstoß. Und ich will euch die kurz beschreiben und vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen wieder und habt mit denen schon mal zu tun gehabt. Denn die Superstarken, die wissen nicht nur, sondern sie wissen alles besser. Die hören nicht zu, nein, sie wollen, dass man ihnen zuhört. Sie haben auf alles eine Antwort, ohne die Frage überhaupt zu hören. Sie sind unempfindlich in ihrem Gewissen, eher abgestumpft und rechthaberisch. Sie können Unsicherheit und Zweifel, sie können das gar nicht verstehen. Sie können es auch nicht ertragen und um sich haben. Am wohlsten fühlen sie sich im Kreis derer, die so ähnlich sind wie sie, oder im Kreis derer, die sie anbeten, anhimmeln und vergöttern. Und ganz aktuell könnte ich euch aus einer Kleingruppe, nicht in dieser Gemeinde, erzählen, wie Superstarke ganze Kleingruppen zugrunde richten. Ihre Visionen sind riesig, ihre Strategien vorwärtsbringend, sie stehen oft ganz vorne, ja, da wo sie sind, da ist vorne. Alle anderen dürfen sich hinter ihnen sammeln. Schwaches Gewissen, Widerspruch, Widerstand wird gar nicht erst zugelassen, denn sie wissen, was das Beste für alle ist. Sie schaden der Gemeinde und sie schaden den Gläubigen. Sie richten in ihrer Überheblichkeit Gemeinden zugrunde und auch schaden großen christlichen Werken. Und in den Jahren, muss ich leider sagen, bevor ich hier hinkam, habe ich das selbst erlebt und auch sehr darunter gelitten. Und ich weiß, dass einigen von euch das genauso gegangen ist. Und ihr Lieben, so darf es in der Gemeinde nicht zugehen. Und Gott sei Dank geht es in dieser Gemeinde hier nicht so zu. Es darf auch nicht so zugehen, denn Paulus schreibt hier ganz eindeutig, ihr seid rücksichtslos. Was ihr tut, wird für die anderen zum Verhängnis. Ihr versündigt euch an euren Geschwistern, ja, sogar an Christus selbst. Freiheit ja, aber in Verantwortung vor Gott und vor anderen Gläubigen. Und insbesondere in Verantwortung vor denen mit einem empfindlichen Gewissen. Sonst könnt ihr nicht miteinander leben. Damit kommen wir zur zweiten und überaus größeren Gruppe in der Gemeinde. Ich würde sogar sagen, der größten Gruppe im Reich Gottes. Die steht im krassesten Gegensatz zu den Superstarken, sind hier gelb markiert, die Menschen mit einem schwachen oder empfindlichen Gewissen. Und ich habe es nachgelesen in den Kommentaren und in den Auslegungen. Dieser Abschnitt ist genau für diese Schwachen geschrieben worden. Und diese Gruppe befindet sich nämlich in bester Gesellschaft. Wie ging Paulus nämlich mit dem Thema Schwachheit um? Und was können wir von ihm dazu lernen? In unserem heutigen Text spannt Paulus sogar einen Schutzschirm über die Gruppe der schwachen Gläubigen auf. In Vers 9 schreibt er schon an die starken Christen, dass die Gläubigen in ihrem Verhalten kein Hindernis für die anderen sein dürfen. Und in Vers 13, können wir den mal einblenden bitte, schreibt er nochmal eindeutig und bezieht Stellung. Er solidarisiert sich sogar mit den Schwachen. Er schreibt: Mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich, also ich Paulus, mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eins von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Ich habe versucht, mal diesen Vers ein bisschen allgemeingültiger darunter zu formulieren. Meine christlichen Geschwister, also ihr, dürfen wegen dem, was ich tue, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf das verzichten, was mir unproblematisch ist, als dass eins von meinen Geschwistern durch mich zur Sünde verführt wird. Es ist so eine besondere Lehre der Schwachheit. Und Paulus legt da sehr viel zu aus. Später im zweiten Brief an die Korinther schreibt er ja in den Kapiteln 11 und 12 sehr viel dazu. Und es gibt einige bemerkenswerte Verse dazu. In Kapitel 12, Vers 9 schreibt Paulus: Daher will ich mich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Natürlich halten Christen mit einem empfindlichen Gewissen den Gemeindebetrieb auf. Natürlich sind für schwache Christen feste Regeln wichtig. Natürlich können sie manchmal übertrieben, vorsichtig und sogar gesetzlich wirken. Sie sind empfindlich und können auch überempfindlich sein. Aber insgesamt gesehen sind es die Lieblinge von Jesus Christus. Ja, ihr lieben Geschwister, Jesus hatte eine Schwäche für die Schwachen. Zu wem ist er denn gekommen? Wem hat er sich denn in besonderer Weise zugeneigt und wen hat er besonders angenommen? Ist er in die Welt gekommen, um die Starken zu suchen? Nein, er ist gekommen, um die Schwachen und die Verlorenen zu finden. Er ruft sie: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr schwach und empfindlich seid. Ich nehme euch an. Ich lade euch ein. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch eure Lasten abnehmen. Ich will euer schwaches Gewissen stärken. Erinnern wir uns noch an Kapitel 1, Vers 28, was Paulus schreibt? Das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und im Römerbrief, die römische Gemeinde hatte übrigens ein ganz ähnliches Problem mit dem Fleischessen, schreibt Paulus ganz eindeutig im 14. Kapitel, im 1. Vers: Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Eindeutiger geht es doch kaum, ne? Wie sieht es in der Welt aus? Rücksichtslos. Alle sind stark, individuell. Ihr Lieben, der Welt fehlt es an Schwachheit. Und es fehlt der Welt an einem schwachen und empfindlichen Gewissen. Und die Bibel, die beschreibt das Hohelied der Schwachheit von vorne bis hinten. Es gibt dort dutzende Stellen, man kann das gar nicht alles, ich habe es versucht mal nachzuhalten, in denen die Schwachen zu Wort kommen und nach Gott schreien. Schwache Gläubige wie Abraham, Mose, David, Daniel, Josua, ihr könnt eigentlich gucken, wo ihr wollt. Hiob, sie schreien nach Gott. In den Psalmen findet sich es nochmal ganz gesammelt. Schwache Gläubige im Neuen Testament wie Thomas, Petrus, Paulus selbst. Und es heißt an dutzenden Stellen, dass sich Gott diesen Schwachen zuwendet, dass er sie hört und dass er sie erhört. Und deswegen dürfen auch wir in Bonn zu Gott kommen und zu ihm schreien, Herr, ich bin schwach. Ich kann mit vielem einfach nicht umgehen. Es macht mir vieles Probleme, gerade heute in dieser Zeit und in dieser unruhigen Welt. Hilf du mir in meiner Schwachheit. Und deswegen möchte ich euch heute alle ermutigen, von euch selbst so zu denken, wie Paulus es tat. Es gibt aber noch eine dritte Gruppe. Und zu dem möchte ich natürlich auch noch was sagen. Die dritte Gruppe, das sind die Starken. Ich habe gerade schon vorgelesen aus 2. Korinther Kapitel 12, jetzt der Vers 10. Da schreibt Paulus, bemerkenswerten Satz, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ihr Lieben, das ist das göttliche Prinzip, das die Einsichten und Ansichten der Welt auf den Kopf beziehungsweise wieder richtig stellt. Es gibt nämlich kein Entweder-Oder. Es gibt nur ein Sowohl-als-auch. Die starken Christen sind nämlich die schwachen Christen. Und die werden im Augenblick der Stärke von Gott stark gemacht. Es ist eben nicht unser Können oder Wollen, es ist Gottes Gnade, dass wir als Schwache im Glauben einen starken Augenblick, eine starke Phase haben dürfen. Es ist das biblische Prinzip aus Epheser 6, Vers 10, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, lasst euch stärken von seiner Kraft. Stark sein können also nur die schwachen Christen, können nur die Christen, die in Christus sind. Und deswegen werden die Schwachen auch von Paulus an keiner Stelle ausgegrenzt. Seine Ermahnungen gelten hier in diesem Abschnitt eher den Starken und den Superstarken. Die sollen Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ne? Vordergründig geht es natürlich um das Thema Götzenopferfleisch, das Essen davon, aber hintergründig, also es schwingt die ganze Zeit deutlich durch diesen Text, hintergründig geht es ihm, wie in vielen anderen Abschnitten des Korintherbriefes und in vielen anderen Stellen auch, um den generellen Umgang in der Gemeinde miteinander. Paulus möchte Unsicherheiten beseitigen. Er möchte Parteiungen und Spaltungen in der Gemeinde aufheben. Er möchte einen Zusammenschluss erzielen. Er möchte, dass wir miteinander in Christus leben. Bitte die nächste Folie einblenden. Es wird ja deutlich durch den Brief an die Korinther, aber auch durch alles, was wir im Neuen Testament lesen, auch was wir selber erleben. Die Gemeinde gleicht ja eher einem Gemischtwarenladen. Ne? Da kommen ganz viele Menschen zusammen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen mit unterschiedlichen Prägungen. Und wir treffen uns alle in der Gemeinde. Und Paulus geht davon aus, dass alle Menschen in der Gemeinde miteinander leben. Keiner wird da generell ausgeschlossen. Paulus hatte bis dahin, bis zu diesem Text hier, nur zweimal von der Liebe gesprochen oder geschrieben. Und damit meine ich jetzt das spezielle Wort Agape. Das kommt in Kapitel 4, Vers 21 und in Kapitel 8, Vers 1 vor. Und nochmal kurz zur Erläuterung. Agape ist die Liebe, die sich selbst aufgibt und für den anderen hingibt. Es ist diese Agape-Liebe, die Jesus dazu brachte, auf die Welt zu kommen. Es ist diese Agape-Liebe, die Jesus dazu brachte, für uns ans Kreuz zu gehen. Und es ist und kann nur diese Agape-Liebe sein, durch die wir miteinander leben können. Und Paulus' weitere Ausführungen, wenn man jetzt den Korintherbrief weiterliest, die münden ja in das berühmte Kapitel 13, in das Kapitel über die Liebe schlechthin. Das ist der Höhepunkt seiner Lehre in diesem Korintherbrief. Alle Gläubigen sollen sich in allen Dingen in diese Richtung, in diese Agape-Liebe orientieren. Diese Agape-Liebe muss im Umgang miteinander im Vordergrund stehen. In der Lesung heißt, hat er, Andreas vorgelesen, schreibt Paulus an Timotheus, sie ist die Hauptsumme, sie ist das Endziel aller Gebote. Und dazu ist doch die Gemeinde genau da. Dafür haben wir uns doch gegenseitig. Es ist dieses liebevolle Miteinander in Christus als Beispiel für eine lieblose Welt. Ihr Lieben, Glaube an Jesus ist kein Opium fürs Volk. Und die Gemeinde ist kein Utopia. In der Gemeinde leben wir miteinander in echter Liebe und Annahme zusammen. In der Gemeinde tragen wir die Lasten der anderen. In der Gemeinde lieben wir die anderen mehr als uns selbst. Auch die mit dem schwachen Gewissen. Und hier leben wir, wie aus der Jahreslosung 1. Korinther 16, Vers 14 steht, alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Und nur hier in der Gemeinde können wir auch füreinander sorgen. Nicht nach bestem Wissen und Gewissen, sondern nach biblischem Wissen und Gewissen. Für die Seelen und das Wohl der anderen sorgen. Also insbesondere Seelsorge. Wem kann ich denn meine Schwachheit, meine Probleme und meine Sorgen anvertrauen? Wer hat denn Verständnis für mein schwaches Gewissen, für meine Seele? Doch nur jemand, der es selber kennt, schwach zu sein. Jemand, der Gleiches oder Ähnliches schon erlebt hat, der vielleicht auch entsprechende Krisen schon gemeistert hat. Und deswegen lasst uns doch so miteinander umgehen, wie Paulus mit den Korinthern umgegangen ist. Lasst uns einander annehmen in unseren Schwachheiten. Hören wir doch unserer Schwester, unserem Bruder an und hören wir ihm mal zu. Nehmen wir ihr oder sein empfindliches Gewissen an. Wäre es nicht wunderbar, wenn unsere Liebe größer wäre als unsere Erkenntnis in der Gemeinde? Wir könnten wie Paulus mal auf Liebgewordenes oder Selbstverständliches verzichten. Ja, wir könnten sogar unser eigenes Leben verändern, um anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Wir können uns in der Gemeinde in schweren Zeiten begleiten, aber auch auf ganz praktischen Wegen. Wir können nachfragen, wenn wir längere Zeit nichts voneinander gehört haben. Wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Wir können füreinander beten. Und wir können auch vielleicht jemanden mal begleiten, der einen schwierigen Gang hat zum Arzt, zum Amt. Sich kümmern, einander besuchen, sich gegenseitig ermutigen. Und oft braucht es dabei mehr als nur akute Hilfe. Es braucht diese Agape-Liebe, die einen langen Atem hat. Gott hält es doch auch mit uns aus. Das kann über Jahre gehen. In Krankheiten, Schwachheiten, Anfechtungen. Einander tragen und auch mal ertragen. Einander vergeben und verzeihen, wenn man Konflikte und Streit hatte. Außerdem hat Jesus noch etwas im Blick, was wir in der Gemeinde gut aneinander tun können, nämlich aneinander wachsen. Liebe Geschwister, wir haben einen seelsorgerlichen Auftrag aneinander. Die schwachen und die starken Christen können aneinander wachsen. Die Schwachen stehen ja in der Gefahr, manchmal ein bisschen ängstlich und gesetzlich zu leben. Sie brauchen so feste Regeln, ihr Leben erscheint manchmal freudelos, sie fürchten sich öfter mal vor Dingen, vor denen sich andere nicht fürchten und wirken dadurch auch übervorsichtig. Die Starken dagegen stehen in der Gefahr, dass sie ihre Freiheit durch Jesus missbrauchen und manches nicht mehr ganz ernst nehmen. Sie können überheblich wirken und die größte Gefahr für sie ist natürlich, sie können sich auch zu Superstarken entwickeln. Die Schwachen sind daher für die Starken eine Mahnung, den Bogen der Freiheit nicht zu überspannen. Freiheit ja, aber in Verantwortung vor Gott und vor den Geschwistern. Umgekehrt können sich die Schwachen aber von den Starken auch fragen lassen, ist das nicht ein bisschen eng, wie du lebst? Hast du noch Freude an Jesus? Bist du noch in ihm unterwegs? Hast du noch Freiheiten in ihm? Zwei Dinge dürfen wir miteinander nicht vergessen. Erstens, wir haben einen Auftrag aneinander und darüber hinaus für die ganze Welt. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35 ausdrücklich, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sind als Gemeinde nur dann attraktiv für die Menschen, wenn wir anders als die Gemeinde miteinander leben. Wenn Ungläubige, wenn schwache oder kranke Menschen an uns, in unserer Gemeinde, Jesu Liebe für die Welt erkennen, dann leben wir richtig zusammen und dann sind wir anziehend für sie. Und zweitens, wenn Christen durch die Gnade Jesu stark sind, dann können sie für andere wie ein Fels in der Brandung sein. Man kann aber auch selber wieder schwach werden und einen Fels in der Brandung benötigen. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, wer meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und dann ist doch hoffentlich in unserer Gemeinde ein Bruder oder eine Schwester da, auf die man sich verlassen kann, zu der man hingehen kann. Ihr Lieben, ich bin dankbar für diese Gemeinde. Und wir glauben, wir können alle sehr dankbar sein, dass wir einander haben. Wir befinden uns in einem schwierigen Kampf. Darüber werde ich beim nächsten Mal mehr sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander leben, füreinander sorgen und aneinander wachsen. Gott helfe uns dabei. Amen.